Neue Runde Energiedenker-Podcast mit mir, Daniel Schmidt. Ich bin einer von drei Gründern bei Memodo und ich habe auch heute wieder einen sehr spannenden Gast bei mir in dem Podcast, und zwar den Bernhard Weber. Bernhard ist Marketing Director bei der Firma Aiko, und wer die Firma Aiko ist, was Aiko macht und was aktuell auch in China passiert, das erfahrt ihr in der aktuellen Podcast-Folge. Viel Spaß! Memodo. Okay, bist du ready?
Ich bin ready.
Sehr gut, ich bin auch ready. Also, neue Runde Energiedenker-Podcast. Wir haben schon länger keinen mehr gemacht, fällt mir gerade auf. Meine Kollegin Lena Wörter hat mich aber immer fleißig vertreten und ja, die ein oder andere sehr, sehr spannende Podcast-Folge aufgenommen. Heute darf ich aber wieder. Ich bin wie immer nicht alleine heute hier. Ich habe wieder einen sehr, sehr spannenden Gast, und zwar den Bernhard Weber von Aiko. Herzlich willkommen, Bernhard.
Grüß dich, Daniel. Danke, dass ich hier sein kann.
Ja, super, dass du da bist. Wir haben nämlich ein paar sehr, sehr spannende Themen zu besprechen. Und zwar wollen wir natürlich so ein bisschen erfahren, wer bist du, was hast du so die letzten Jahre gemacht und welche Erfahrungen hast du gesammelt in der Photovoltaikbranche, aber vielleicht auch bei Weiland. Habe gesehen, dass du auch da mal warst.
Ja.
Also auch sehr spannend. Und dann wollen wir natürlich über die Firma sprechen, bei der du arbeitest. Das ist die Firma Aiko.
Richtig.
Also, starten wir rein. Bernhard, erzähl mir ganz kurz, wer bist du?
Ja, wenn wir erstmal ins Private gehen, ich bin 53 Jahre alt, seit über 20 Jahren verheiratet und habe drei Kinder, einmal Zwillinge, zwei Jungs. 21, die studieren, und eine 17-jährige Tochter, da geht es stramm aufs Abitur zu, und das gibt einem natürlich auch immer Rückhalt. Ansonsten, ich habe sehr viel schon gemacht. Ich komme ursprünglich aus der Unterhaltungselektronik, war auch bei Sony und Cisco Netzwerk und bin dann zu SunPower gekommen und war tatsächlich 2009.
Wann, ich wollte gerade fragen, wann war das?
Das war schon eine ganze Weile her, 2009 bis 2013 war das. Und wir waren damals mit SunPower natürlich die ersten und einzigen mit Backcontact. Damals schon die überragende Technologie, wenn du denkst, es gab Solarmodule polykristallin, die hatten so 200 Watt und wir hatten das 333 Watt Modul, da warst du natürlich der Champion.
Ganz kurz, wir müssen da jetzt gleich, da gehen wir jetzt gleich direkt rein. Und zwar, ich glaube, wir müssen den Zuhörern nochmal vielleicht auch nochmal erklären, wer ist SunPower oder wer war SunPower und warum war SunPower zu der Zeit so speziell. Und dem ein oder der ein oder anderen Hörerin ist es jetzt gerade schon aufgefallen. Du hast gerade gesagt, 330 Watt, das ist unvorstellbar. Heute, wenn wir uns Photovoltaikmodule anschauen, ja, und wir werden heute sehr viel über Photovoltaikmodule sprechen, dann sprechen wir von Leistungen deutlich über 450, 450,
500 Watt. Das ist so der Standard Mainstream, und das geht natürlich 465, 475, 485. Dann ist natürlich einige Anbieter, die die Module einfach größer machen. Klar, dann hast du noch mehr Leistung. Bei den Großmodulen geht das ja bis über, also 650, 660 bis zu 700 Watt Modulen. Aber die sind dann so groß wie ein Scheunentor. Und am interessanten ist das Thema ja immer noch für den Hausbesitzer, der sich die private PV-Anlage aufs Dach baut. Und da sind wir im Schrägdachbereich und da sind die Module unter 2 Quadratmeter. Natürlich das, was am besten ist für die Dachauslegung. Das heißt, wie kannst du die Module auf dem Dach anordnen, aber auch für den Installateur natürlich, was er noch auf dem Dach handeln kann. Wenn du dann dir vorstellst, die stehen da auf dem Schrägdach mit einer Hand am Dach, mit einer Hand das Modul ausbalanciert, da wirst du nicht noch größer werden. Deswegen.
Nee, das will man eigentlich auch nicht sehen, sowas.
Also, nein, nein.
Das ist schon, glaub, da kann ist auch die gefährlich werden.
Berufsgenossenschaft auch
da. Aber lass mich, bevor wir da zu tief reingehen, nochmal weiter vorne anfangen. Du hast gerade gesagt, 2009 deine ersten Erfahrungen in der Photovoltaikbranche. Erzähl mir und auch unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz, was ist damals passiert? Also, was hat dich überhaupt in die Photovoltaikbranche gebracht? Und wie hast du deine ersten Jahre in der PV-Welt wahrgenommen?
Also ich habe damals eine Stellenanzeige gesehen, SunPower in Frankfurt sucht einen Marketingmanager und die Erneuerbaren haben mich schon immer sehr interessiert und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, was Gutes für die Umwelt zu tun, das gibt einem natürlich auch noch so ein bisschen Auftrieb für die tägliche Arbeit. Und dann habe ich mich drauf beworben und wurde auch angenommen und habe dann das Marketing bei SunPower hier in Deutschland gemacht und wir haben speziell Partnermarketing, das heißt die Installateure betreut, unterstützt im Thema Marketing, was könnt ihr machen, sei es jetzt den Tag der offenen Tür mit Hüpfburg für die Familie oder das Expertengespräch am Freitagabend. Und sonstige Marketingaktionen, das heißt wirklich, geh in die Tageszeitung, mach dich bekannt, werd der Platzhirsch, du bist derjenige, der SunPower anbieten kann in deiner Region, weil Photovoltaik war ja damals noch ganz anders besetzt. Da ging es wirklich um ein Renditemodell. Das war, du baust dir das Ding aufs Dach, du bekommst deine Einspeisevergütung, die ja wirklich fürstlich war damals. Und du rechnest dir eine Rendite aus. So, jetzt ist natürlich, wenn du so ein Renditemodell hast, sind vielleicht so die etwas billigeren Module, machen hinterm Komma nochmal ein...
Also ich glaube, man muss gleich mal dazu sagen, billig war damals nichts.
Nein.
Also 2009, 2010,
ja.
Da hat man das ein Vielfaches für ein Photovoltaikmodul bezahlt.
Also ich möchte jetzt mal die Leute schocken, irgendwie ein Modul hat damals um die 900 Euro gekostet.
900 Euro
für einen... über 300
Watt. Was kostet Watt-Modul. Ein Modul heute?
Da gibt es natürlich ein Range, das liegt von 70 bis 90, 120 Euro, je nachdem,
Wahnsinn.
Ob du Premium, also die
Also wir sprechen von 90%
ja.
Preisverfall
ja.
seit 2010, 2011.
Genau. Mhm.
Wahnsinn.
Ja. Also damals war das wirklich noch, auch wenn die Installateure, wenn da einer auf dem Dach das Modul irgendwie irgendwo an die Hauswand geschlagen hat, dann haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und heute sagst du, gut, okay, hol ein neues von der Palette.
Ja, so ist es.
Also das hat sich schon stark gewandelt. Nein, aber damals war das wirklich mehr so diese Rendite Idee, die dahinter steckte. Plus natürlich, ich tue was Gutes für die Umwelt. Aber es waren alles Volleinspeisungen, weil der Eigenverbrauch, das war irgendwo, Strom war auch nicht so teuer wie heute. Das ist natürlich, das hat sich alles dahin entwickelt. Der massive Anstieg des Strompreises hat dazu geführt, dass es natürlich immer interessanter wird, jetzt den Strom selber zu nutzen. Plus dein Verbrauch geht nach oben. Viele haben eine Wärmepumpe. Und da kommen wir wieder auf das Thema Weiland, wo ich ja auch dann war. Wärmepumpen haben sich verkauft wie geschnitten Brot. Und die Leute haben dann ganz am Anfang, dann haben die sich gemeldet und haben gesagt, so ja, Moment, jetzt habe ich mir eine Wärmepumpe installiert, aber ich spare ja gar nichts. Und da hieß es immer so, ja, du sparst kein Geld, aber du sparst natürlich Emissionen und es ist die umweltfreundliche Variante und eine Wärmepumpe wird eigentlich dann erst interessant, wenn ich meinen eigenen Strom produziere und einen Großteil des Strombedarfs mit meiner PV-Anlage decke, dann kommen natürlich immer diese Bedenkenträger, die sagen so, ja, aber ich brauche die Wärmepumpe im Winter und da ist ja die Sonne nicht so. Umso wichtiger ist es natürlich, dass du ein gutes Modul hast, das eben auch im Winter genügend Strom produzieren kann. Und ich meine, wir sehen es in Ländern wie Norwegen und Schweden, da ist Wärmepumpe weiter verbreitet als bei uns. Und die haben weniger Sonnenstunden, mehr Schnee als wir hier. Also da funktioniert es.
Also das ist ja wirklich so, was, wir berichten darüber auch immer wieder, gerade auch auf unseren Events. Wir hatten letztes Jahr bei den Memodo Expert Days den Volker Quaschning auch mit dabei und der hat dieses Beispiel auch angebracht, um einfach auch mal ich weiß gar nicht, ob es ein Gefühl ist oder diese Aussagen zu entkräften. Wärmepumpe funktioniert nicht. Das ist völliger Quatsch. Unsinn. Die Wärmepumpe funktioniert und man sieht sehr gut an diesen Beispielen, dass eben Skandinavien einen massiven Zubau hat an Wärmepumpen. Und ich habe noch nicht gehört, dass da irgendjemand erfroren wäre.
Definitiv also nicht. Und ich meine, Wärmepumpe funktioniert am besten im Neubau, wo du die neuesten Energiestandards und gedämmt und vielleicht noch mit einer Lüftungsanlage und so kombiniert. Da ist das optimal. Aber mittlerweile gibt es ja auch Wärmepumpen, die kannst du im Bestandsgebäude einsetzen. Da musst du nur noch ein bisschen was machen, damit das gut funktioniert. Aber letzten Endes kannst du mittlerweile überall die Wärmepumpe einsetzen. Die werden immer besser und auch preiswerter, denke ich mal. Und
Also das ist doch eine schöne Sache. Die Wärmepumpe funktioniert. Ich brauche die richtigen Module dazu, die auch im Winter viel Strom produzieren. Aber das werden wir uns später gleich nochmal ansehen. Ich möchte nochmal eine Frage stellen. Und zwar, du warst zu einer Zeit, damals das erste Mal in der Photovoltaikbranche, als ja viel passiert ist in der PV-Branche, hast du gerade gesagt, der PV-Einspeisemarkt hat sich dann verändert, eigentlich sukzessive in einen Eigenverbrauchsmarkt.
Ja.
Und wir alle haben damals ja auch schon den Niedergang der Photovoltaikbranche miterlebt. Du warst damals schon dabei, ich habe das nur so am Rande, also eher von außen betrachtet gesehen. Sag nochmal ganz kurz, was ist da passiert? Weil da werden wir später nochmal drüber sprechen.
Ja.
Denn heute ist ja, ich sag mal, insbesondere die Photovoltaik-Modulproduktion in chinesischer Hand. Das war der Zeit ja noch nicht ganz so.
Definitiv. Ich meine, das war auch gefördert von der Regierung. Wir hatten damals Rot-Grün. Es gab das 1000-Dächer-Programm, wo man wirklich die Photovoltaik auch so ein bisschen rein in die breite Masse heben wollte und mehr Photovoltaik installieren. Und mit dem Regierungswechsel kam dann wieder ein Umschwenken. Die Einspeisevergütung wurde sehr kritisch hinterfragt, wurde auch immer weiter gesenkt. Und das war ja diese verrückte Situation, dass immer zum 31.12. die Einspeisevergütung gesenkt wurde. Das heißt, die Installateure standen im Dezember nach Weihnachten mit dem Brenner auf dem Dach, haben das Eis runtergebrannt und geschmolzen und haben dann installiert. Es gab keine Wechselrichter zu der Zeit, viel zu wenige. Es gab den berühmten Wanderwechselrichter, den jeder Installateur im Auto hatte. Der wurde an die Wand gehängt, Zeitung daneben, Bild gemacht für den EVU, dass die Anlage angeschlossen ist. Und
Wahnsinn.
Dann Wechselrichter ab zum nächsten Kunden, Wechselrichter an die Wand, wieder den Nachweis erbracht für den Energieversorger. Also das war schon ein bisschen Wildwestzeit. Und war dann aber, haben wir natürlich gemerkt, dass dieser politische Wille, eine Energiewende einzuleiten oder zu unterstützen, nicht mehr gegeben war. Und dementsprechend wurde das immer schwieriger gemacht, den Herstellern und natürlich auch den Kunden. Die Einspeisevergütung wurde immer weiter runter. Kunden haben gesagt, so, ja, wir wollen aber unsere Rendite von 12% oder wie auch oder mehr. Und dementsprechend waren die Hersteller dann quasi im Zugzwang, die Preise zu senken. Und das hat dazu geführt, dass massiv die Preise gesenkt werden
mussten. Um noch eine Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlagen
zu gewährleisten. Für den Kunden, ganz genau. Naja gut, du hast die Wirtschaftlichkeit, hast du auch mit ein bisschen weniger Rendite, aber die Kunden haben darauf bestanden. Und das hat natürlich auch für viele deutsche Anbieter, und wir hatten ja eine lebende, vitale PV-Industrie in Deutschland, große Namen, SolarWorld und wie sie alle hießen, das ging ja alles den Bach runter.
Hm.
So, und das war jetzt einfach der Zeitpunkt, wo China erkannt hat, das ist ein Markt, der langfristig hohe Wachstumschancen hat, einen großen Bedarf. Wir haben einen Bedarf an erneuerbaren Energien, an grünen Energien. Kein Land baut so viel erneuerbare Energien zu wie China. Also es wird immer sicherlich, es werden auch Kohlekraftwerke dort gebaut und andere Formen, aber das...
Ja, die Chinesen haben tatsächlich jetzt vor kurzem das erste Mal mehr Energie produziert aus Erneuerbaren, also aus Wind und Photovoltaik, als aus Kohle.
Ganz genau, ganz genau. Also das ist, muss man auch China zugutehalten, die machen da sehr viel. haben natürlich auch das Potenzial erkannt, was den wirtschaftlichen Faktor angeht. Und damals wurden ganze Produktionsanlagen in Deutschland aufgekauft und nach China rüber geschippert. Und sie haben dann geschaut, wie wird das denn am besten gemacht? Wie kann ich das machen? Und haben jetzt natürlich einen Vorsprung gegenüber uns in Europa. Der ist nicht mehr einzuholen. Also diese.
Denkst du, man hätte da mithalten können, wenn es politisch gewollt gewesen wäre, wenn man die Photovoltaik-Modulproduktion weiter gefördert hätte, hätten wir bestehen können gegen die Chinesen?
Ich denke ja. Also man hätte wirklich, das Know-how war alles hier. Ich meine, heute ist Deutschland immer noch Spitze in der Grundlagenforschung. Und was wir nicht auf die Kette kriegen, ist das ganze Zeug dann zu vermarkten. Mhm. Das heißt, Geld damit zu verdienen. Irgendwie Deutschland ist immer noch so sehr Know-how-intensiv. Also wir können neue Sachen entwickeln und wir sehen das, da kommen wir später noch drauf, neue Modularchitekturen oder Generationen, Zelltypen. Aber da sind wir auch nach wie vor führend. Aber
wir schaffen es nicht so richtig, das Zeug auf die Straße zu bringen.
Ne? Ich meine, siehe MP3. MP3-Player wurde in Deutschland entwickelt oder das MP3-Format. Wer baut die ganzen MP3-Player? Also nicht wir. Na, also das war jetzt, mittlerweile ist das wieder egal. Also jeder hat es auf dem Handy oder streamt einfach nur noch. Aber eine Zeit lang war das wirklich, wir kriegen es nicht vermarktet. So, und das ist bei vielen Beispielen so. Und wir hätten damals in der Photovoltaik, wenn man das die Forschung mehr gefördert hätte und dann auch den Herstellern die Möglichkeit gegeben hätte, das zu einem marktfähigen Preis zu produzieren. Und ich meine, sowas läuft am Anfang immer nur mit Subventionen. Und wir hätten heute tatsächlich, glaube ich, führend auf dem Weltmarkt mit Photovoltaik sein können. Und dann kommt natürlich immer auch wieder dieses Argument, ja, man kann die Erneuerbaren nicht so subventionieren. So, ja, wie viel Subventionen sind in die Atomkraft geflossen? Wenn du mal guckst seit den 50ern, das sind ja Milliarden, was da irgendwie für die Atomkraft ausgegeben wird. Und auch wenn heute noch Leute sagen, wir müssen wieder Atomkraftwerke bauen, auch die werden gefördert wieder mit Milliardensummen. Und also der Zug ist abgefahren, wir brauchen das Zeug nicht und keiner will es haben.
Denkst du, man kann das jetzt nochmal einholen? Also es gibt ja namhafte Player am Markt, wir nennen mal einen Meyer Burger, die das versucht haben. Meyer Burger war ja auch genau die Firma, die auch die Produktionsanlagen damals nach China verkauft hat, die den Chinesen im Grunde erstmal nur ermöglicht hat, Hocheffizienzmodule herzustellen.
Ja.
Sie haben es leider nicht geschafft. Ich war mit Gunter Erfurt auch immer wieder mal im Austausch. Er hat gekämpft wie ein Löwe, muss man wirklich sagen, für europäische PV-Modulproduktion oder den Wiederaufbau der Photovoltaikindustrie in Deutschland und in Europa. Hat es aber nicht geschafft. Glaubst du, nach allem, was du jetzt gesehen hast die letzten Jahre, wenn wir uns da nochmal dahinter klemmen, dass der politische Wille auch da ist, dass man das nochmal schaffen könnte? Oder ist der Zug abgefahren und China und vielleicht auch andere Länder dieser Welt sind mittlerweile so weit weg, dass wir da eigentlich keine Chance mehr haben?
Also ich glaube, jetzt wird es extrem schwierig und müsste sehr stark gefördert werden, weil ich glaube, eines der Probleme der europäischen oder deutschen Hersteller war natürlich, dass sie nicht diese Mengen produzieren. Das war immer irgendwo so ein kleinerer Anteil nur und deswegen ist deine Kostenstruktur einfach viel zu hoch und du kannst nicht zu den Preisen produzieren, wie das in China gemacht wird. Ich meine, wir haben mehrere Fabriken, wo viele Gigawatt an ABC-Modulen produziert werden und das, was hier an Produktionskapazität dann aufzubauen wäre, das schaffst du nicht dann.
Lass uns das vielleicht einmal kurz ins Verhältnis setzen, damit alle ein Gefühl dafür kriegen, was du meinst mit Menge. In Deutschland, beziehungsweise, nehmen wir mal Europa, das ist zumindest ein bisschen mehr, werden wir dieses Jahr in etwa auf 60 Gigawatt Photovoltaik-Zubau kommen. Das kann man vergleichen mit, ich sage jetzt mal, 60 größeren oder mittelgroßen Kohlekraftwerken. Ja. Ne? China hat dieses Jahr im Mai, meine ich war es, 70 Gigawatt zugebaut.
Richtig.
In einem Monat.
Ja.
Also nur damit man mal ein Gefühl für diese Kräfte oder für diese Mengenverhältnisse bekommt.
Das ist richtig.
Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, darf mich aber gerne berichtigen, die aktuelle Modulproduktionskapazität in China liegt bei etwas mehr als einem Terawatt Leistung. Mhm. Also da sprechen wir von 1000 Gigawatt.
Ja.
Das ist unvorstellbar.
Das ist an diese Maßstäbe werden wir nie ranreichen können, auch was den Zubau betrifft. Das ist natürlich, China ist ein Riesenland und es gibt auch viel freie Fläche. Da werden Freiflächen in der Wüste gebaut. Die sind natürlich prädestiniert. Sowas haben wir in Deutschland nicht. Wir sind dichter besiedelt. Aber es gibt noch jede Menge freie Dächer, die geeignet sind. Es gibt ja auch dieses Solarkataster. Da kann man dann auch gucken, wo sind die Dachflächen und wo ist es überall gut geeignet. Da kann auch jeder mal selber schauen. Ist mein Dach denn dabei? Könnte ich was auf mein Dach bauen? Das ist immer lohnenswert. Und wir müssten tatsächlich mehr diese vorhandene Fläche sinnvoller nutzen. Das heißt Dächer, Hallendächer, Fabrikdächer, vielleicht rechts und links der Autobahn. In Freiburg haben sie ganz toll in der Nähe vom Fraunhofer-Institut einen Radweg überdacht mit PV. Das ist also im Sommer haben die Leute Schatten.
So ein ähnliches Projekt gab es in der Nähe von München auch gerade. Im Münchner Flughafen hat sich Herr Söder pressewirksam vor eine Photovoltaikanlage gestellt, die über die Autobahn gebaut wurde. Unglaublich teuer, aus meiner Sicht ein Projekt, das völlig in die falsche Richtung geht, denn wir könnten es zu einem Bruchteil der Kosten machen. Also das finde ich dann auch immer nicht so gut. Aber was du ja sagst, ist, und da bin ich bei dir, wir sollten die low-hanging foods natürlich
ganz
noch
abernten. Ganz genau,
noch
Fläche, abernten. Die sowieso schon versiegelt ist. Es ist natürlich Freifläche, dann hast du immer mal, was weiß ich, irgendwie 5, 6, 8, 10, 12 Gigawatt, Megawatt, Entschuldigung.
Gigawatt
ich träume. Megawatt.
Du bist wieder in China.
Freifläche. Genau, richtig, da hast du diese Maßstäbe. Das ist natürlich dann auch so, ja, da wird wieder Fläche versiegelt, ist irgendwo nicht ganz falsch, sage ich jetzt mal so. Aber wir haben dann noch sehr viele Möglichkeiten auf den vorhandenen Flächen. Dann gibt es natürlich so Agri-PV, das heißt, dass du landwirtschaftliche Fläche doppelt nutzt. Einmal kannst du trotzdem drunter noch Obst anbauen, Gemüse, Feldfrüchte oder Viehhaltung und oben drüber hast du dann PV-Produktion. Gibt einige Vorteile und für den Landwirt ist das natürlich eine interessante Geschichte, dass er da eine zusätzliche Einnahmequelle noch hat und den Strom produziert.
Absolut. Lass uns nochmal kurz zu China zurückkommen. Gib mir mal dein Gefühl, ich vermute, du bist relativ häufig in China. Was dein Gefühl, wenn du heute nach China reist und wieder zurückkommst?
Also was das Thema erneuerbare Energien angeht, da sind wir Jahrzehnte zurück. Das ist tatsächlich, sei es Elektromobilität, Shanghai ist eine Stadt, die, ich glaube, 12 Millionen Einwohner, das ist also, und das ist jetzt nur eine von vielen Megacities, da ist es so, dass eigentlich alle Autos elektrisch fahren. Ich hatte ein Hotel einmal an einer sechsspurigen Straße und ich dachte mir so, super, kriegst da kein Auge zu. Flüsterleise, weil die fahren alle elektrisch. Ne? Da konntest du sogar mit offenem Fenster schlafen. Und das ist natürlich, die setzen da ganz andere Mittel ein. Da wird dann gesagt so, okay, du kannst natürlich deinen Verbrenner fahren in der Stadt, aber es gibt nur 10.000 Zulassungen, die verlost werden. Du musst erstmal eine dieser Zulassungen für einen Verbrenner gewinnen und dann kostet dich das $10.000, dein Auto zuzulassen.
Ja, macht oder, natürlich niemand mehr.
Genau, oder du nimmst einen elektrischen, mit dem darfst du in die Stadt reinfahren, den kannst du sofort zulassen und kostet dich vielleicht $200. So, dann ist das natürlich keine Überlegung. Kannst du in Deutschland so, glaube ich, nicht machen mit solchen restriktiven Maßnahmen. Da steigen die alle aufs Dach. Aber man könnte tatsächlich dieses Thema, dass jetzt, was weiß ich, die Steuervergünstigung für E-Mobilität, dass das in Frage gestellt wurde, das hilft alles nicht. Du musst den Leuten natürlich auch irgendwo eine langfristige Perspektive geben. dass sich das lohnt. Die Busse sind alle elektrisch in China. Was den Zubau geht, dann ganz großes Problem waren immer diese Mopeds irgendwie. Ich meine, jeder, der sich kein Auto leisten kann, fährt so ein komisches Moped. Das sind ja Zweitakter, die stinken ja noch mehr. Auch alles elektrisch.
Die werden auch alle elektrifiziert.
Ja. Also, und du siehst aber auch keine Ladedinger.
Ja, du beschreibst mir gerade, was du siehst in China. Und das ist, finde ich, total spannend, weil ich sehe das auch. Und es ist wirklich unglaublich. Wir haben viele Leute, die noch nie in China waren, haben, glaube ich, ein ganz falsches Bild auch von China. Ja. Es ist hochtechnologisiert.
Richtig.
Aber mich interessiert das Gefühl. Welches Gefühl hast du in der Magengrube, wenn du in Shanghai wieder in den Flieger steigst und weißt, du fliegst jetzt wieder zurück nach Deutschland?
Was? Ja, dann bist du auf deutschen Straßen, fährst mit dem Taxi vom Flughafen zum Zug oder so und dann denkst du dir irgendwie so, okay, wir haben hier irgendwo den Anschluss verpasst. Ja. Also das ist tatsächlich
so ein Gefühl von abgehängt sein,
ja,
oder?
Ja,
genau. Also das beschleicht mich immer, wenn ich zurück von China komme, dass ich mir denke, oh mein Gott, wir haben irgendwo die falsche Abzweigung genommen. Und wir werden hier richtig abgehängt, wenn wir jetzt nicht aufpassen.
Ich glaube, gut, jetzt China, die politische Landschaft ist natürlich ganz eine andere. Und ich glaube, hier ist tatsächlich diese Lobby, der Einfluss verschiedener Lobbyorganisationen recht problematisch.
Du meinst jetzt bei uns in Deutschland?
Ja, ja. Das, Deutschland ist führend beim Verbrennermotorenbau. Immer noch oder gewesen. Dieselmotoren sind wir Weltmeister. Keiner konnte das so gut bauen wie wir. Dann ist natürlich da auch ein Interesse, diese Sachen weiter am Laufen zu halten, am Leben zu halten und unter Umständen auch über das Haltbarkeitsdatum hinaus, weil mittlerweile ist halt die Elektromobilität voll angekommen und da führt auch kein Weg dran vorbei und auch Technologieoffenheit bringt da nichts. Es wird elektrisch.
Es wird definitiv das elektrisch. Und wer einmal elektrisch gefahren ist, wird nicht mehr zurückgehen zu dem Verbrenner.
Ganz genau, ganz genau. Und du musst einfach auch mal sehen, was die Energieeffizienz anbelangt von einem Verbrenner, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in Bewegung umgesetzt wird, ist ja erschreckend. Und beim Elektroauto ist das natürlich um ein Vielfaches besser. Und wenn du jetzt sagst, so, ja, wir könnten ja Wasserstoffautos nehmen, so, dann musst du erst den Wasserstoff herstellen, dann wird der transportiert zur Tankstelle, dann wird er da wieder umgesetzt in Strom. Da hast du so viel Verlust irgendwie, das macht keinen Sinn.
Ja.
Also deswegen solche Sachen und China hat das, glaube ich, erkannt und geht da weniger mit Scheuklappen ran und ist offen für
solche. Haben aber natürlich auch weniger zu verlieren, ne?
Ja, klar.
Also gerade wenn man über Autos spricht, wir haben halt wahnsinnig viel zu verlieren.
Das
ist ja so ein Reflex, so ein menschlicher Reflex. Ich will erstmal behalten, was ich habe und dann können wir irgendwann drauf aufbauen.
Genau.
Aber das, glaube ich, ist genau das Falsche. Wir müssen eigentlich da voll rein investieren,
eben.
Weil es ist offensichtlich, dass das die Zukunft ist. Jetzt will ich mal versuchen, das nochmal zusammenzubringen. Also du bist 2009 in einer Zeit, in der Photovoltaik noch sehr neu war, massiv gefördert wurde, bist du reingestartet. Hast deinen Weg über Weiland auch genommen, hast die Wärmepumpe kennengelernt, hast da verstanden und gesehen und da stimme ich zu 100% dabei, auch die Wärmeerzeugung wird elektrisch. Jetzt haben wir gerade die Elektromobilität auch noch angerissen und sagen beide, das Fahren wird elektrisch werden, komme was da wolle. So, und das alles führt ja am Ende dazu, dass wir noch mehr Photovoltaik brauchen. Wir brauchen mehr Zubau an Erneuerbaren weltweit. Und jetzt haben wir auch irgendwo gesagt, naja, für eine Produktion in Europa wird es relativ schwer, weil China eben schon wahnsinnig weit voraus ist mit über einem Terawatt an Leistung, an Produktionskapazität. Und in so einem Markt, und jetzt möchte ich so ein bisschen zu Aiko kommen, ist Aiko reingestartet.
Ja.
Aiko war bis vor kurzem in Deutschland oder in Europa quasi nicht bekannt. Also ich habe diese Marke
genau.
als Modulhersteller
richtig.
Nicht gekannt und ich bin jetzt doch schon auch eine Weile mit dabei. Was habt ihr gemacht? Wie kam es dazu, dass Aiko plötzlich einer der führenden Modulhersteller auf dem europäischen Markt ist?
Ja, also Aiko an sich als Aiko Solar gibt es seit 2009, Hersteller von Solarzellen. Und wir haben angefangen, Perk- und Topcon-Zellen herzustellen, die andere dann in ihren Modulen verbauen. Und 2021 haben wir dann diese Rückseitenkontaktzelle so weiterentwickelt, dass wir sagen, die ist extrem effizient und leistungsfähig. Es wäre eigentlich schade, da jetzt einfach diese Zelle wieder anderen zu geben, die daraus Module bauen, dann hast du wieder 5 Anbieter.
Du musst, glaube ich, einmal noch erklären, was sind die Unterschiede?
Okay.
Also wo kommen wir her
und
wo stehen wir oder insbesondere ihr heute?
Ja, okay. Also Mainstream-Produkt ist ja heutzutage eigentlich die normale Topcon-Zelle mit Frontkontakten. Das heißt, das ist so dieses klassische PV-Modul, das jeder kennt irgendwie. Du hast dann, die sehen zwar dann schwarz aus, aber du siehst vorne immer noch diese dünnen Silberkontakte und die sind auch auf der Rückseite. Das ist Topcon-Architektur mit einer Frontkontaktierung. Das heißt, die Ströme fließen irgendwie dann durch die Zelle durch. Die Leistungsfähigkeit von den Topcon-Modulen ist allerdings jetzt so langsam an ein Limit angekommen. Also die haben in der Regel 450 Watt, so 455, 460. Die werden vielleicht noch ein bisschen weiter hochgehen, aber nicht mehr viel. So, und wenn du leistungsfähigere Solarmodule möchtest, dann musst du eine andere Zelle einsetzen. Und da kommt eben die Rückseitenkontaktzelle ins Spiel.
Und also die Zelle ist eigentlich das Entscheidende, ne?
Ja.
Bei dem Photovoltaikmodul.
Genau, richtig.
Also so ein Standardmodul, wie wir das heute kennen oder wie es auf den allermeisten deutschen Dächern verbaut ist, hat so, ich sag mal, 1,7 bis maximal 2 Quadratmeter an Fläche.
Mhm.
Besteht, ich sag's immer ganz plakativ, oben aus einer Glasscheibe, Aluminiumrahmen außenrum.
Richtig.
Unter der Glasscheibe finden sich die Zellen,
genau.
über die du gerade sprichst.
Mhm.
Und darunter in der Regel nochmal ein sogenanntes Backsheet, also eine Rückseitenfolie oder möglicherweise
noch
oder
Glas.
Und, muss man heute sagen, nochmal eine Glasplatte zur Stabilisierung beziehungsweise
Richtig.
Zur längeren Haltbarkeit.
Ja.
Und was du sagst, ist das Entscheidende, ist eigentlich die Zelle in diesem Modul.
Die Zelle ist ja quasi, das ist der Motor des Solarmoduls. Ne? Hast du eine leistungsstarke Zelle, dann macht dein Modul auch viel Strom oder hat viel Leistung. Und auch in der Produktion werden ja die Zellen werden produziert. Du weißt das vorher nicht so ganz genau, was für eine Leistung hat diese Zelle. Die werden getestet und sortiert. Und die höchsten Sortierungen, die geben dann natürlich auch die leistungsfähigsten Module. Und so kannst du das ein bisschen natürlich steuern. Und die Zelle an sich, da gibt es eben verschiedene Typen. Wie gesagt, Topcon mit Frontkontakt. Wir nutzen letzten Endes eine Zellarchitektur. Also die Zelle ist ähnlich aufgebaut. Es ist auch Topcon, was wir nutzen. Aber wir machen die Kontaktierung anders. Und zwar läuft der Kontakt vollkommen über die Rückseite der Zelle. Dadurch hast du die Oberfläche vollkommen frei. Es ist nur schwarz, du siehst nur das Silizium der Zelle und alle Kontakte sind auf der Rückseite und dadurch hast du natürlich verschiedene Vorteile. Du kannst mehr von diesen Kontakten anbringen, du kannst die Kontakte breiter machen. Wir nutzen nochmal ganz spezielle Verfahren, um die Kontaktierung aufzubringen, was dann wiederum dazu führt, dass du viel besser die Ladungsträger aus der Zelle abnehmen kannst. Wir benutzen statt Silber Kupfer auf der Kontaktierung. Hat wiederum den Vorteil, dass sich das besser mit der Siliziumoberfläche verbindet. Dadurch hast du wieder einen besseren Elektronenübergang. Plus es ist nachhaltiger, weil die PV-Industrie braucht ja Unmengen an Silber. Auch das ist umwelttechnisch nicht unbedingt das Beste. Das heißt, es hat eben hauptsächlich diesen Vorteil für uns, dass wir dadurch noch mehr Leistung aus der Zelle rausholen können. Und deswegen ist ja bei uns aktuell 475 Watt Modul im Full-Black-Bereich, 485, wenn du mit dem weißen Backsheet redest, dann steigert sich das jetzt dann kontinuierlich.
Die Entwicklung geht rasant.
Ja, also wir...
Ihr habt doch gerade euer erstes 500-Watt-Modul auch.
Wir haben jetzt das 500-Watt-Modul, das kommt nächstes Jahr auf den Markt und 500-Watt-Module haben andere auch. Wir haben 500 Watt unter 2 Quadratmeter. Mhm. So, und das ist
halt ist immer das Entscheidende. Da sollte jeder auch genau darauf achten, ja. Wie groß sind eigentlich die Module. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren, dass man eigentlich auf die Effizienz des Moduls guckt. Genau. Man hat nur noch diese Watt-Peak-Angabe betrachtet. Dabei gar nicht gesehen, dass die Module immer größer werden. Also insbesondere bei Endkunden ist das, glaube ich, häufig unterschlagen worden. Ja, ja. Und der Blick sollte heute aus meiner Sicht wieder viel mehr auf die Effizienz beziehungsweise auf die Leistung pro Quadratmeter gehen.
Genau.
Das sagt eigentlich erst wirklich aus, ob das ein sehr leistungsfähiges Modul ist oder eben nur ein leistungsfähiges
Modul. Genau. Das ist eben diese Moduleffizienz. Und das ist ja das, als wir 2023, weil wir haben gerade so ein bisschen den Faden verloren, 2023 kamen wir ja dann mit unserem Modul auf den Markt. Mhm. Vorher gab es Aiko in der Form auch nicht. Wie gesagt, vorher waren wir nur Zellproduzent. 2023 war dann der Startschuss. Keiner kannte Aiko. Und wir hatten ein Modul mit 24% Moduleffizienz, was also wirklich viel mehr war, als der Markt sonst so angeboten hat. Und da haben wir natürlich auch gesagt, so, okay, wir müssen diese Moduleffizienz viel mehr hypen und highlighten. Unsere erste Intosolar 2023, da haben wir uns auch kennengelernt.
Ich kann mich gut erinnern, ja.
Genau. Und wir haben in München, wir haben ja 10% aller Taxen irgendwie. Es gibt 3000 Taxen in München. Wir haben 10% damit mit Aiko beklebt. Die sind überall rumgefahren am Markt und jeder hat sich gefragt, so, was ist denn dieses Aiko? Und dadurch haben wir natürlich schon mal so einen ersten Schwung gekriegt, dass die Leute uns kennenlernen, merken, da ist ein neuer Modulhersteller am Markt, der sehr leistungsfähige Module anbietet. Wir hatten natürlich wie alle auch unsere Standparty dann auf der Intersolar und haben uns am Anfang natürlich so ein bisschen Sorgen gemacht, so keiner kennt uns, kommt da überhaupt jemand zu unserer Party? Und wir waren ja hinterher so überrannt. Wir haben alle eingeladen. Jeder, der es hören wollte, haben wir gesagt, so komm zur Party. Und das war ja so massenhaft überlaufen. Wir hatten, glaube ich, nach einer Stunde nichts mehr zu essen, was bei unserem Geschäfts- oder Firmeninhaber Chairman Chen nicht so gut ankam. Aber die Leute, das war denen egal. Es gab zu trinken, es gab Musik, es wurde getanzt, also das hat sich dann wirklich gelohnt. Und von da ging es dann steil bergauf und wir haben natürlich immer sehr viel auch mit euch, mit der Distribution zusammengearbeitet. Ihr wart die Ersten auch, die erkannt haben, was für ein Potenzial in Aiko steckt und habt auch das Aiko-Modul sehr stark gefördert.
Aber darf ich da eins dazu sagen? Ja. Ich war selbst überrascht dann. Welch großen Anklang Aiko gefunden hat. Ja. Denn wir dürfen, glaube ich, nicht unterschlagen, zu dem Zeitpunkt war Aiko schon deutlich teurer als die allermeisten anderen Module. Also es war ein Premium oder es ist nach wie vor ein Premium-Modul und es hat zu dieser Zeit, 2023 und auch 2024, schon erheblich mehr gekostet als Standardmodule.
Ja.
Und trotzdem hat das Modul einen sehr, sehr großen Anklang gefunden bei Installateuren und letztlich auch bei Endkunden. Warum war das so? Wie konntet ihr diesen höheren Preis am Markt durchsetzen im Vergleich zu wirklich unglaublich vielen und großen chinesischen Wettbewerbern?
Also es gibt natürlich zwei Hauptgründe und das liegt eben auch wieder in der Kundenstruktur. Du hast eigentlich immer so zwei Typen an Kunde. Der eine sagt, ich möchte das beste, leistungsfähigste, neueste und tollste Modul haben. Und das haben wir, weil wir sind Technologieführer. Das heißt, du kriegst immer die höchsten Leistungsklassen, du kriegst die meiste Leistung auf dein Dach. Und das ist natürlich, wenn ich mir heute eine PV-Anlage kaufe, die liegt 30 Jahre auf deinem Dach, da solltest du heute tatsächlich das Leistungsstärkste nehmen. Und dich nicht hinterher ärgern, dass du heute vielleicht mit einem 450 Watt Modul gebaut hast, obwohl du 485 hättest haben können. Und weil spätestens nach 5 Jahren sagst du so, ich brauche jetzt aber doch eigentlich mehr Leistung, ich mache jetzt noch einen Speicher, da gibt es ja auch viele, kommen da. Und dann ärgerst du dich, wenn du jetzt nicht das Beste rausholst.
So. Zumal muss man auch noch dazu sagen, ich habe jetzt gesagt, deutlich teurer.
Aber von was, deutlich
von was reden relativ. Wir da eigentlich?
Ja,
Das ist nämlich das Erstaunliche. Von was reden wir da eigentlich? Wir reden von einem zwar prozentual doch deutlichen Unterschied. Zumindest war das so die letzten Jahre.
Ja,
nähert sich jetzt immer mehr an.
Aber
euromäßig.
Das sind wenige Cent pro Watt.
Ja.
Na, also das ist, wenn du jetzt mal runterrechnest, irgendwie so, wir rechnen ja mal alle Cent pro Watt, um irgendwie so Preise zu vergleichen. Und da ist IQOO tatsächlich nur wenige Cent pro Watt. Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine 10 Kilowatt Peak-Anlage hast, da sind wir vielleicht irgendwie 200, 300 Euro teurer, jetzt nur die Module im Vergleich zu einem anderen. Und jeder, der eine PV-Anlage baut, der kennt ja, was sind da für Kostenblöcke drin. Da ist die Unterkonstruktion teurer, da ist das Gerüst alleine, das gestellt wird, um die Anlage zu montieren, ist teurer als dieser Preisunterschied zu einem nicht so guten Modul.
Das muss man tatsächlich schon sagen. Das ist Wahnsinn, wie günstig Photovoltaikmodule, auch aufgrund dieser Massenproduktion in
natürlich,
China,
natürlich.
Wie günstig für uns eigentlich die Energiewende geworden ist.
Genau, richtig. Ne? Und wenn du dann jetzt mal guckst, also der zweite Kundentyp ist dann der sagt, ich möchte die Optik haben. Mhm. Und da ist IQOO natürlich auch herausragend. Wir waren nach langer Zeit die ersten wieder, die mit so einem reinen Rückseitenkontaktmodul kamen, mit ordentlich Leistung zu einem doch guten Preis. Und dann hast du eben quasi so im Verkaufsgespräch als Installateur hast du beide abgeholt. Du sagst so, okay, ihr kriegt das Tollste, zum Beispiel für den Ehemann, und die Ehefrau sagt, aber wenn es nicht schön aussieht, dann kommt mir gar nichts aufs Dach. Dann kannst du sagen, so, und wir haben das Schönste. So, und ich möchte jetzt gar nicht schubladisieren, weil es gibt irgendwie so den einen und den anderen. Oftmals ist auch der Mann, der sagt irgendwie, es muss schön aussehen. Und die Frau sagt so, ja, aber rechnet sich das denn auch? Und da ist tatsächlich irgendwie, wenn du mal guckst, was zahlst du mehr für eine IQOO-Anlage und du rechnest das auf die 30 Jahre runter, dann ist das weniger als ein Kaffee bei Starbucks pro Monat. Und du kriegst natürlich dann auch wieder die besseren Erträge. Zum einen, weil du mehr Leistung auf dem Dach haben kannst, aber selbst pro Kilowatt Peak holen wir ja mehr Kilowattstunden aus unseren Modulen raus, weil sie eben auch extrem effizient sind. Hm. Und ich sage immer, das ist, wenn du dir einen Kühlschrank kaufst, dann stehst du im Elektrofachmarkt und dann steht da für 900 Euro der Kühlschrank und für 400 Euro und der eine ist aber Energieeffizienzklasse A und der andere E oder was auch immer. Und der günstige, der hat ja aber nach 2 Jahren schon so viel Strom gezogen, dann ist der dann doch wieder teurer als der etwas teurere Kühlschrank. Kaufst dir den von Anfang an, sparst du.
Also was du sagst, man sollte schon immer bei der Investition in die PV-Anlage die Gesamtkostenrechnung machen und nicht nur auf die Rechnung zu Beginn.
Das ist ja immer dieser Irrwitz, die Leute haben dann, ich höre das immer wieder von Installateuren, dann kommen die zum Kunden und dann hat er da schon 8 Angebote liegen. Mhm. So, und dann, leg's daneben, ich schaue es mir an. So, nein, so funktioniert das halt nicht. Du musst es dem Kunden natürlich auch erklären. Und jeder Kunde, der natürlich nur jetzt auf den Preis unten am Angebot schaut und sagt, oh, guck mal, der ist aber 200 Euro günstiger, dann ist natürlich die Frage, was habe ich dadurch gewonnen? Habe ich einen Installateur, der vor Ort ist, der auch mal kommt, wenn was passiert, oder ist der 300 Kilometer weiter und sagt so, keine Zeit, ich komme in 2 Monaten.
Ja.
Habe ich einen, der einen Elektromeister hat, der den Anschluss macht, oder montiert mir der eine die Anlage und dann warte ich wieder, bis einer kommt, der mir den Anschluss macht. Also du brauchst natürlich irgendwie eine PV-Anlage, ist ja verschiedene Gewerke, da brauchst du einen, der auf dem Dach das installiert, aber dann brauchst du natürlich auch den Elektromeister, der das anschließt oder. Und das sind so Punkte, das muss man alles mit reinrechnen und oder mit betrachten. Und dann bin ich glücklicher, wenn ich vielleicht nicht das allergünstigste Angebot gewählt habe, sondern eins von einem lokalen Installateur, der ist um die Ecke, der ist ansprechbar, der ist erreichbar, der macht Infoabende. Und sowas möchten wir natürlich auch viel mehr fördern. Wir haben jetzt auch so ein Installateurprogramm, die ICO Installer Community, aufgesetzt, wo wir eben auch mehr Support geben wollen für die Installateure, damit sie das Marketing bei sich ein bisschen besser strukturieren können oder vielleicht auch mal so ein paar Anstöße, Denkanstöße kriegen. Wie können wir das machen? Viele sind super, was das Handwerkliche angeht, aber haben im Thema Marketing eigentlich nicht so viel Gespür, wie erreiche ich meine Kunden. Mhm. Und da ist, da kann man eben auch viel unterstützen. Und
wird das gerade wieder wichtiger?
Ja. Definitiv, weil wir sehen es ja jetzt wieder, es deutet sich an, dass es wieder so ein bisschen runtergeht. Das ist.
Ich würde sogar sagen, wir sehen es schon relativ konkret. Ne? Ja. Also im Vergleich zu 2023, wo wir einen massiven Zubauboom in der Photovoltaikbranche erlebt haben, aufgrund der gestiegenen Gaspreise. Mhm. Gaspreise hoch, im Zuge dessen sind die Strompreise nach oben und plötzlich ging die PV-Rakete ab und gefühlt wollte wirklich jeder. Es gab wirklich eine Phase, ich konnte bei mir nicht mehr durch die Straße laufen, weil ich ständig angequatscht wurde, ob wir dann noch irgendwie Komponenten liefern könnten für eine Photovoltaikanlage. Ja, ja. Also der Boom ist wieder vorbei und man sieht das sehr gut an den Zubauzahlen. Das geht wieder runter. Gleichzeitig haben wir aber natürlich extrem viele Installateure im Feld, die ja auch gewachsen sind eben in dieser Boomphase. Und die sich, so nehme ich das zumindest wahr, jetzt immer schwerer tun, die Auftragsbücher voll zu machen und ihre Teams noch auszulasten. Mhm. Also deswegen, ich glaube schon auch, das Thema Vertrieb und Marketing bekommt wieder einen ganz, ganz neuen Stellenwert.
Da musst du, und wie gesagt, die Installateure sind auch sehr dankbar, wenn man denen da ein bisschen mehr Hilfe und Support geben kann, weil sie eben auch merken, es ist jetzt nicht mehr so dieses, ich muss nur noch die Module irgendwie, die Aufträge einsammeln und dann bauen. Und ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen mehr dafür tun, damit der Kunde sich für mich entscheidet. Und letzten Endes bist du aber nicht immer derjenige, der den Auftrag kriegt, der am billigsten ist. Mhm. Und deswegen irgendwie so Qualität setzt sich halt auch durch. Und was ich auch gesehen habe, dass viele Installateure, die haben dann angefangen, Anlagen zu bauen mit ICO in einem Neubaugebiet zum Beispiel. Und dann spricht sich das natürlich rum. So, und dann so, okay, was hast du dem gebaut? Irgendwie genau das möchte ich. Die Kunden fragen heute auch explizit, kannst du mir eine ICO-Anlage bauen? Also die Kunden kennen auch ICO, kennen die Vorteile. Wir sind natürlich auch sehr viel vertreten auf YouTube und so, weil als wir angefangen haben, hieß es, ICO ist das Wundermodul. Ne? Das ist irgendwie sehr leistungsfähig. Wir haben die Teilverschattungsoptimierung. Das heißt, wenn ein Schatten aufs Modul fällt, dann schaltet die Bypassdiode nicht gleich ganze Bereiche ab, sondern nur die verschatteten Bereiche sind nicht mehr aktiv. Das heißt, dadurch können wir auch schon wieder Strom machen.
Ich finde, da will ich nochmal zwei Sätze zu sagen, weil ich finde, das habt ihr wirklich im Vergleich zu vielen anderen sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt es geschafft, Photovoltaik wieder erlebbar zu machen. Also auf der Messe damals schon, 2023, hattet ihr diese Module nebeneinander gestellt und hast gesehen, wenn eins verschattet wird oder beide wurden verschattet, das eine Modul hat keine Leistung mehr produziert und eure Module haben weiterhin produziert. Genau. Und das fand ich ein sehr schönes Beispiel, wie man so Energiewende und Energieerzeugung aus Photovoltaikmodulen, weil für die allermeisten ist es ja eben nur diese 1,7 Quadratmeter große Glasplatte, das habt ihr richtig schön erlebbar gemacht. Und das fand ich eine ganz tolle Sache. Und ich finde, das ist auch das, was Energiewende machen muss. Energiewende muss Stromproduktion und Stromverbrauch erlebbar machen. Das muss Spaß machen. Ja, genau. Und dann hast du diesen tollen Multiplikationseffekt, den du gerade beschrieben hast, so in einer Siedlung, in der zwei Dächer schon belegt sind mit Photovoltaik, dauert es in der Regel nicht lange, bis alle anderen auch belegt werden.
Genau, das ist einfach so. Und letzten Endes, ich merke das ja auch so im Freundes- und Bekanntenkreis, jeder ist interessiert an dem Thema. Jeder sagt, ja, eigentlich würde ich mir auch gerne eine Anlage bauen. Und dann werden immer so Gründe so, ja, aber dies und das stimmt nicht oder war mir zu teuer. Argument zählt natürlich auch nicht mehr. Es war nie so günstig wie heute. Und deswegen, also jeder, der irgendwie mit dieser Idee spielt, sich eine PV-Anlage zu installieren, machen. Ruft einen Installateur an, lasst den kommen, holt euch 2, 3 Angebote, schaut, dass ihr einen aus der Nähe nehmt und dann macht das. Und je früher du einsteigst, umso früher produzierst du ja deinen eigenen Strom. Und nichts ist günstiger als dein eigener PV-Strom.
Absolut.
Na, also da bist du irgendwie mit...
vor allem, wenn du dann noch die Wärmepumpe hast, das Elektrofahrzeug hast, vielleicht noch eine Klimaanlage installierst. In den nächsten Jahren wird ja leider doch immer wärmer.
Genau, Speicher, das ist natürlich auch alles. Es wird immer interessanter, es wird immer besser nutzbar. Du hast Energy-Management-Systeme fürs Haus, die den Stromverbrauch dann auch noch so irgendwie an die Produktionszeiten anpassen. Das ist alles automatisch gesteuert. Das Thema dynamische Stromtarife, was gerade auch stark drüber geredet wird, dass du natürlich, du wirst immer auch Strom beziehen müssen von deinem Energieversorger, aber du kannst es natürlich steuern und kannst sagen, was weiß ich, wenn der Strom jetzt gerade günstig ist, dann hole ich mir Strom auch in die Batterie rein und wenn er teuer ist, dann kann ich ihn vielleicht auch verkaufen und einspeisen, dass ich dann natürlich über solche Modelle auch nochmal das Ganze viel rentabler gestalte. Ich war vor 2 Wochen in der Schweiz, da haben die sehr viel auch mit diesen, dass die Swissgrid auf die Speicher zugreifen kann, um diese Netzdienlichkeit besser abzubilden, dass du solche Spitzen eben rausnimmst irgendwie, du verteilst es auf Speicher, du kannst dann aber auch, wenn Bedarf ist, kannst du das wieder aus den Speichern rausholen. Ist ein interessanter Ansatz. In Deutschland kannst du auch traden mit deinen Speichern, aber dann musst du das wieder trennen vom Eigenverbrauch. Das sind alles Sachen, die machen es nicht einfach. Du kannst es eigentlich, kannst du es über Zähler, kannst du es ja trotzdem genau steuern und ablesen. Deswegen spricht da eigentlich nichts dagegen, dass man das aus demselben Speicher bedient. Also da ist noch so viel Musik drin auch, um das wirklich noch interessanter zu machen und noch rentabler zu machen für die Kunden. Deswegen also jeder, der an dem Thema interessiert ist, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt zum Einsteigen.
Das ist ein guter Tipp, den kann ich nur unterstützen. Ich habe noch ein paar Fragen. Mhm. Jetzt läuft uns aber so ein bisschen die Uhr davon.
Wir verhaspeln uns.
Deswegen meine Bitte, versuche immer in einem Satz, also wirklich kurz zu antworten. Hinsichtlich dessen, dass wir noch mehr Photovoltaikstrom brauchen, aber auch eben Energiemanagementsysteme kommen. Vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, Dach voll machen oder verbrauchsoptimiert? Das wäre deine spontane Empfehlung.
Dach so optimieren, dass es für die zukünftigen Verbräuche angepasst ist. Weil wenn ich heute noch keine Wärmepumpe habe und kein E-Auto, ich werde das auf jeden Fall in 5 Jahren spätestens beides haben. Also brauche ich jetzt schon die Leistung, die ich dann benötige. Der Speicher sollte auch so, dass ich natürlich dann auch im Winter, also zum einen die Anlage so dimensionieren, dass ich eben auch bei wenig Licht im Winter zum Beispiel genügend Kilowattstunden runterkriege für meine Verbraucher und im Sommer habe ich dann halt natürlich ein bisschen Überschuss. Mhm. Dann natürlich den Speicher nicht zur Mittagszeit, also morgens schon vollladen und dann mittags einspeisen, sondern vielleicht morgens einspeisen, zur Mittagszeit den Speicher voll machen, das reicht immer. Also das kann man natürlich auch viel besser steuern und dann ist auch natürlich diese ganze Argumentation, ja, durch die PV-Anlagen irgendwie unser Stromnetz wird instabil. Das stimmt nur, wenn wir es nicht sauber koordinieren und steuern.
Ja. Also intelligent planen,
genau,
und
richtig.
Vorausschauen,
genau.
Planen vor allem.
Aber nicht zu klein, weil jemand, der irgendwie heute mit einer 10 Kilowatt Peak-Anlage glücklich ist, ist das vielleicht in 5 Jahren nicht mehr und dann hat er eine Anlage und sagt, es bringt so ein bisschen was, aber nicht wirklich das, was ich benötige.
Ja.
Und deswegen also da schon mit einem längerfristigen Horizont auch planen.
Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Backcontact oder Topcon-Technologie? Was wird sich durchsetzen?
Okay, natürlich Backcontact. Gehen wir wieder zurück auf meine Anfänge. Damals bei SunPower, wir waren eine der wenigen Firmen, die monokristalline Module gebaut hat. Das heißt, du hast normalerweise diese blau schimmernden Polykristallin-Module. Alle so, na, Monokristallin wird sich nie durchsetzen, das ist viel zu teuer. Heute kriegst du nur noch Monokristallin. Damals schon Backcontact wird sich nicht durchsetzen, zu teuer, war sicherlich bei SunPower ein Punkt, warum es nicht so hingehauen hat. Heute kriegst du Backcontact-Module wirklich zu marktfähigen Preisen und Backcontact ist die Technologie, die auf mittlere Frist die höchsten Effizienzen darstellen kann. Also du
und langfristig?
Langfristig kommen wir natürlich auch irgendwann an eine Grenze. Es gibt also für die monokristalline Siliziumzelle ein theoretisches Maximum von 29,57% Zelleffizienz. Wir liegen mit unseren Zellen bei Aiko heute bei 27,5. Mhm. Das heißt, wir haben nur noch 2%, die wir da eigentlich aus so einer Zelle rauskitzeln können. Also da sind wir schon so am oberen Ende und wir unternehmen natürlich auch viel, um da noch mehr Leistung rauszuholen. Langfristig sind natürlich neue Zelltypen im Anmarsch und da wird heute schon dran geforscht. Jeder Hersteller, der natürlich auch langfristig am Markt bleiben möchte, forscht zu neuen Zellen. Da gibt es natürlich einmal so dieses Schlagwort Perovskitzelle. Das wird kommen, Tandemzelle, Stapelzelle, wo du mehrere Zellen übereinander legst, Zelltypen, irgendwie noch eine Dünnschichtzelle obendrauf, weil diese Zellen dann unterschiedliche Spektralbereiche des Lichts ausnutzen können. Eine heutige Zelle nutzt immer nur einen bestimmten Bereich des Lichtspektrums und wenn ich jetzt eine andere Zelle nehme, die in einen anderen Bereich, dann packe ich die da oben drüber und dann habe ich eigentlich zwei Zellen, die unterschiedliche Spektralbereiche, dadurch kriege ich noch mehr Effizienz. Also bei solchen Dingern kriegen wir dann...
Ich muss gerade so schmunzeln, weil ich mich ehrlicherweise auch selbst immer wieder dabei ertappt zu sagen, Photovoltaikmodule sind Commodity und ich glaube, das stimmt im Sinne der Produktionsmasse, die produziert wird, ja. Aber eigentlich ist es schon Hochtechnologie. Ne?
Absolut.
Es ist Wahnsinn, was da an Forschung passiert und wie es da auch immer wieder weitergeht. Dazu müssen wir aber vielleicht irgendwann nochmal einen extra Podcast machen.
Gerne.
Wo wir da nochmal tiefer reingehen. Letzte Frage. Das würde ich eigentlich ein bisschen ausführlicher mit dir nochmal behandeln, aber versuch's trotzdem nur in ein, zwei Sätzen. Darf Frau Reiche noch ihre Gaskraftwerke bauen?
Können
wir die ganz aussparen aktuell?
Ja, ne? Solange sie es aus ihrem eigenen Geldbeutel bezahlt. Nein, von Steuergeldern halte ich da nichts von. Wir haben genügend Gaskraftwerke. Sie möchte ja noch Gaskraftwerke bauen, die über dem Strombedarf
20 Gigawatt wollte sie bauen.
Ja, so viel brauchen wir ja gar nicht. Und heute decken die Erneuerbaren schon über 60% des Strombedarfs dauerhaft regelmäßig ab. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Bedarf und letzten Endes setzt sie da auf eine Technologie, die veraltet ist und nicht, dass wir da wieder wie die Automobilindustrie, die lange am Verbrenner festhält, obwohl alle Welt schon sagt, so Elektro ist die Zukunft und so ist es auch bei der Stromerzeugung.
Ja.
Photovoltaik ist die günstigste Stromform, die du haben kannst oder die Stromerzeugung, die Stromgestehungskosten sind so niedrig, deswegen, es ist doch ein Irrsinn, jetzt irgendwie eine teurere Technologie zu fördern und die brauchen wir eigentlich gar nicht, plus wir machen uns wieder abhängig irgendwie so und ob das Gas jetzt irgendwie aus dem Osten oder aus dem Westen kommt, so, wir haben es nicht selber, aber die Sonne scheint bei uns, also auch da machst du dich natürlich unabhängiger in der Weltpolitik, deswegen, also ich würde sagen, natürlich Erneuerbare fördern, mehr ausbauen, eine Kombination aus Erneuerbaren ist natürlich sinnvoll, nur Photovoltaik alleine ist nicht der Heißbringer, nur Wind alleine kann es nicht bringen. Du musst es natürlich dann auch mit Biomasse oder was auch immer alles kombinieren, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann kannst du mit einem ganz geringen Anteil an Gaskraftwerken, die du ja schnell hochfahren kannst, runterfahren kannst, kannst du dann natürlich da wieder irgendwie ausgleichen. Und Deutschland ist heute schon Netto-Stromexporteur. Ne? Also wir produzieren mehr Strom, als wir verbrauchen.
Was eigentlich eine super Sache ist.
Ja, ne? Natürlich.
Also es wird dann häufig in der Presse zerrissen und dann wird gesagt, so wir verschenken wieder Strom und wir müssen wieder Strom ins Ausland abgeben.
Ja, ja.
Dabei wird aber nie gesagt, wie viel Strom wir eigentlich, beziehungsweise nicht Strom, sondern Gas und Öl wir importieren.
Ja, ja, und dann wird auch immer gesagt, so ja, und dann kaufen wir den teuren Atomstrom aus Frankreich wieder zurück und warum haben wir keine eigenen Atomkraftwerke? Ich will keins. bei mir vor der Tür haben. Und ich möchte auch meinen Kindern keine Fässer irgendwo in einem Salzbergwerk hinterlassen, die dann durchrosten und auf Millionen von Jahren irgendwie da nicht angefasst werden dürfen.
Zumal das auch bezahlt werden muss.
Und auch das wird dann wieder subventioniert durch den Steuerzahler. Dann subventioniere ich mit meinem Steuergroschen doch viel lieber irgendwie
den Ausbau der Erneuerbaren.
Jawohl. Genau.
Das sind doch schöne Abschlussworte. Da können wir uns doch, glaube ich, festhalten und da sind wir uns auch einig. Wir kämpfen weiter für den Ausbau der Erneuerbaren. Wir als Memodo tun es.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, ihr als EIKO werdet es auch tun.
Definitiv. Wie gesagt, 500 Watt haben wir schon so im Ausblick. Das kommt. Dieses Jahr liegen wir dann bei 485 Full Black Module. Das ist ja das, was die meisten wollen. Die weißen sind dann bei 495. Da habe ich fast schon das halbe Kilowatt Peak. Und also es wird immer leistungsfähiger und zwei Module, ein Kilowatt Peak, da kriege ich auf dem kleinsten Dach irgendwie, also die sinnvolle Anlage gebaut.
Absolut. Das sind doch gute Aussichten für uns alle und da machen wir weiter und ich sage dir, Bernhard, vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du so ein bisschen Einblick gegeben hast in die Modulwelt, auch so einen kleinen Einblick nach China und deine Gefühlslage, was so die Industrialisierung angeht. Also sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du da warst und bis bald.
Danke, gerne bis bald.